Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
NZZ Megahertz. Staffel 1. Konsum.
Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als super trendbewusste Person bezeichnen. Ich laufe die meiste Zeit so in Jeans und T-Shirt und Pullovern rum. Aber es interessiert mich schon. Und wenn ich mal in irgendeinem Wartezimmer so eine Zeitschrift in die Finger kriege, dann schaue ich mir auch ganz gerne Outfits oder Einrichtungsstile an oder sowas. Ich habe jetzt aber mal in Vorbereitung auf das heutige Gespräch mich auf TikTok umgetan und ein paar Trendprognosen für Frühling, Sommer 2024 mir angeschaut.
2024 Spring and Summer Fashion Trends, what to try and.
Und ich muss sagen, es war eine Flut von Dingen, die mich ein kleines bisschen überfordert hat. Also was möglicherweise kommen könnte, sind Nadelstreifen.
First up, we have pinstripe clothing.
Burgunderrote Handtaschen.
Burgundy handbags.
Bigger bags.
Größere Taschen, Rosen, Karo.
Leopard print.
This year will be all about roses.
Then we have pencil skirts.
Animal print. Lange Röcke. Röcke mit Falten. Sneakers.
Adidas sneakers in fun colors.
Bei Männern ist es Old Money Aesthetic, 90s Minimalism.
First up, we got 90s Minimalism.
Of course, the Old Money Aesthetic will also continue
cardigans,
to trend.
Cardigans, sweater vests, and fisherman beanies.
Go for timeless pieces like linen shirts, polos, vintage watches, and the classic quip hairstyle.
Cashmere, satin, silk. You're going to see a lot of those fabrics in 2024.
Crop jerseys.
Und so weiter und so fort. Also ich bin ein bisschen überfordert. Carl Tillissen ist jetzt aber hier, um mir ein bisschen auszuhelfen. Wir wollen heute über Trends sprechen, Trends auch als Motor für Konsum. Und Carl Tillissen, du bist Geschäftsführer des Deutschen Modeinstituts, eines der ältesten Trendbüros der Welt.
Ja, also wir sprechen eigentlich nur noch von DMI, weil wir sind weder nur Deutsch, noch sind wir nur Mode, noch sind wir nur Institut. Deshalb ist es so ein bisschen irreführend. Ja, genau, wie du sagst, wir sind ein Trendbüro und dabei geht es vor allem um Trendprognosen.
Carl Tillissen lebt in Berlin und ist Geschäftsführer und Chefanalyst des Deutschen Modeinstituts, des Trendbüros DMI. Carl arbeitet seit etwa 30 Jahren in der Modebranche und das in verschiedenen Rollen, auch als Designer. 17 Jahre lang hatte er ein eigenes Fashion-Label namens Firma Berlin, das er 2015 aufgegeben hat. Sein Buch Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen, ist 2020 bei HarperCollins erschienen.
Wenn du jetzt sagst, okay, du informierst dich über TikTok, was so jetzt für den Frühjahr, Sommer 24 angesagt ist, und natürlich ist das eine wichtige Plattform, die auch Trends verstärkt oder Trends kommuniziert, aber dieser Mythos, dass Trends aus solchen Medien entstehen oder Trends auch von der Straße kommen, den muss ich hier leider mal zerstören. Aha. Tatsächlich beschäftigen wir uns schon mit dem, oder haben schon die Trends festgelegt für den Winter 2025/26.
Aha, okay.
Also so zwei bis zu zweieinhalb Jahre im Voraus. Da, ne, kann man sich natürlich fragen, also wenn ich sage, dann sind wir das nicht allein, sondern wir arbeiten als Teil eines globalen Netzwerkes. Aha. Und es ist tatsächlich in unserer globalisierten Welt so, dass wir uns zweimal im Jahr mit ähnlichen Institutionen aus der ganzen Welt an einen Tisch setzen, also mit den Amerikanern, mit den Chinesen, mit den Koreanern, mit den Franzosen, mit den Italienern, mit den Türken. Und da werden tatsächlich in gewisser Weise die Trends einfach festgelegt.
Bestimmt. Aha. Was heißt Institutionen? Das sind dann auch Trendbüros oder wer ist das?
Genau, also zum Teil sind das tatsächlich Branchenverbände, zum Teil ist das an Hochschulen angegliedert und zum Teil sind das einfach private Firmen. Und ja, wir sind Teil also eines Netzwerks oder einer globalen Industrie, die am Ende schuld daran ist, dass in den Läden dann alles gleich aussieht, weil wir die Industrie im Grunde in gewisser Weise in eine Schiene setzen, aus der sie eigentlich auch nicht mehr gut raus kann, oder dadurch werden diese Prognosen in gewisser Weise auch zu einer self-fulfilling prophecy.
Wow, okay.
Das klingt jetzt so dämonisch, ist aber oder so verschwörerisch. Es ist aber so, dass wir natürlich da trotzdem sehr, sehr, also wir da spreche ich jetzt wieder für dieses ganze Netzwerk, dass wir da sehr behutsam und auch sehr empathisch rangehen müssen, weil wir haben trotz allem natürlich keineswegs die Macht, etwas in den Markt reinzudrücken, für das der Markt oder der Konsument nicht bereit ist. Diese Trends, die wir prognostizieren, diese werden nur dann erfolgreich sein, wenn sie wirklich auch den Zeitgeist treffen und wenn es uns gelingt, die Bedürfnisse und Erwartungen und Wünsche der Menschen zu antizipieren und zu erspüren.
Wie macht ihr das denn?
Ja, früher war das einfacher, früher die Trends auch viel langsamer waren. Das heißt, früher konnte man halt, weiß ich nicht, zum Beispiel nach New York reisen und dann hat man da geguckt, was in den hippen Vierteln so gerade eben entstehen war und dann konnte man davon ausgehen, dass das Dinge sind, die dann vielleicht 2 Jahre später hier in Europa ankommen.
Inzwischen also kam da dann der Trend schon von der Straße, oder?
Ja, das war vielleicht stärker so.
Stärker.
Ja, von bestimmten Straßen in der Welt. Okay.
Ausgewählte Straßen.
Genau. Ja. Und heute ist das so viel schneller durch diese globale Vernetzung, können wir ja sind diese Bilder ja alle in Echtzeit bei uns. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, aus dem, was bereits sichtbar ist, etwas vorherzusagen, was noch nicht sichtbar ist. Und das ist eine neue Herausforderung und das macht sehr viel Spaß und das ist auch sehr reizvoll und aber auch sehr schwierig. Und ich kann auch sagen, dass auch in dieser globalen Community von Leuten, die das hauptberuflich machen, es nur wenige Leute gibt, die das wirklich so sehr gut können.
Mhm. Bist du einer davon?
Es gelingt sehr oft, ja. Aha. Es gelingt, manchmal liegt man natürlich trotzdem falsch.
Sag doch mal einen Trend, den du vorhergesagt hast.
Ja, ich würde es gerne mal so erklären mit einem Bild. Also wenn, was ich damit meine, etwas aus dem, was sichtbar ist, etwas vorherzusagen, was noch nicht sichtbar ist. Also wenn du, Jennifer und ich jetzt zum Beispiel in einer Bar sitzen und wir sehen, dass um uns rum alle so Salzgebäck, so Knabbergebäck essen, ne? Dann hätte man halt früher gesagt sagen können, ja, okay, wir haben es hier offenbar mit einem Salzgebäck-Trend zu tun und das wäre und jetzt würde man halt sagen, die kriegen bald Durst. Mhm. Ja? Das heißt also, wir sehen, was sie jetzt machen und wir schließen darauf, was sie als nächstes haben wollen. Aha. Ja, ich hatte tatsächlich ein triumphales Erfolgserlebnis jetzt gerade, weil wir haben eigentlich vor 2 Jahren jetzt für diesen aktuellen Sommer vorhergesagt, dass ambivalente Gefühle für uns wichtiger werden, weil wir halt jetzt aus einer sehr langen Phase kommen während der Pandemie, wo wir Mode und auch Einrichtungsgegenstände wie Psychopharmaka benutzt haben. Mhm. Also wir brauchten zunächst mal so eine Art Tranquilizer, ja, und da war alles so beige und grau und so ganz kuschelig und rund und abgerundet und flauschig. Und dann, je länger das andauerte mit der Pandemie und je öfter halt dann wieder neue Virusvarianten kamen und wieder neue Wellen und neue Locken. Dann brauchten wir Antidepressiva und das haben wir halt über dieses sogenannte Dopamin-Dressing.
Also mit Farben und
Mustern und so einer fast kindischen, übermütigen Fröhlichkeit gemacht. Das heißt, es war so Good Vibes Only, so Friede, Freude, Eierkuchen, es gab gar keine, also das, was ja für unsere, was für Trends auch wichtig ist, also zum Beispiel ich gebe dir mal ein Beispiel also vor der Pandemie gab es zum Beispiel auch in den Nullerjahren oder auch in den Zehnerjahren noch, es gab ganz viele Totenköpfe, ja, so Totenköpfe aus Strass oder das ist das, was ich mit Ambivalenzen meine, etwas, was wir nicht ausschließlich positiv bewerten, aber was uns trotzdem reizt, weil es uns stimuliert und so. Also was bei uns so gemischte Gefühle auslöst, wie ein Totenkopf oder auch bestimmte kaputte Ästhetiken oder wilde Ästhetiken. Und das haben wir 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang sogar komplett ausgeblendet. Und deshalb haben wir jetzt so einen Nachholbedarf nach diesen ambivalenten Gefühlen. Und das hatten wir vorhergesagt und das hatte auch viele Leute so ein bisschen irritiert und sagen, wieso sollen wir jetzt was machen, was eigentlich nicht schön ist oder was. Und jetzt war aber tatsächlich genau, also der erste große Trend dieses Sommers war ja dieser Mob-Wives-Look, mhm. also diese Gangsterbraut-Look, der ja auf
Kannst du es nochmal kurz ein bisschen beschreiben, wie das aussieht?
Ja, Gangsterbräute sind natürlich, es geht natürlich nicht, niemand von uns hat jemals eine echte
Gangsterbraut gesehen.
Also ist es im Grunde natürlich ein Filmklischee und, ja. und wir orientieren uns an bestimmten Filmen wie Casino oder Die Sopranos oder wo es eben Frauenfiguren gibt, die, und du hast es eben auch schon angesprochen, diese Animal Prints spielen da eine große Rolle oder überhaupt die heute bedrohter Tierarten, also in, sei es jetzt als Print, Leoprinz, Schlangenprinz, Pelzmäntel, lauter oder großer Goldschmuck, dickes Make-up, große Haarspray und Föhnfrisuren, so wie in so
Schönheits-Königin-Wettbewerben,
okay, ja, all solche Dinge. Es ist also ein Look, der bei uns auf verschiedenen Ebenen eben ambivalente Gefühle auslöst. Einerseits natürlich vom Grundkonzept her, weil die wegen der Nähe zur Kriminalität, also die Gangsterbraut, auch widerspricht eigentlich das so komplett unseren auch feministischen Vorstellungen eigentlich. So eine Frau, die also natürlich ein Golddigger ist oder von dem Geld des Gangsters eben profitiert und natürlich auch geschmackliche Ambivalenzen, weil das ein vulgärer, ein ordinärer, ein neureicher Look ist und so weiter. Also ich könnte jetzt noch so weiter. Aber das nur so als Beispiel. Das ist dann für uns, wenn wir sowas vorhergesagt haben und das genauso eintrifft, ist das natürlich so ein kleiner innerer Triumph.
Ja. Was passiert denn, wenn es nicht zutrifft? Also ihr habt dann diese Trends prognostiziert, oder? Und ich denke mal, das hat auch Folgen. Also Hersteller von Mode oder von Einrichtungsgegenständen reagieren darauf und stellen Dinge her. Das braucht ja auch ein bisschen Vorlauf. Und dann kann es sein, dass so ein Trend auch einfach sich nicht etabliert
genau,
und niemand kauft das Zeug.
Das ist eben die Verantwortung, die man da so hat. Dadurch, dass das wirklich so eine global konzertierte Industrie ist, ja. wo man schon die Farbhersteller berät, die Garnhersteller berät, die Stoffhersteller, ne, und so weiter, wird das zu einer self-fulfilling prophecy, die Dinge, die diese globale Community vorhersagt, landen in riesigen Mengen in den Läden. Und wenn man gut gearbeitet hat, sind diese Dinge halt relativ schnell ausverkauft. Wenn man schlecht gearbeitet hat, dann bleiben riesige Mengen von Ware übrig, müssen verramscht werden, werden im Zweifelsfalle vernichtet und so weiter. Und das führt dazu, dass natürlich dann die Kunden auch sich von einem abwenden und sagen, okay, dann frage ich das nächste Mal jemand anders.
Es gibt ja jetzt, also ich kenne zumindest so einige Leute, die sagen würden, ach Trends, das interessiert mich überhaupt nicht und das hat keinen Einfluss auf mich. Aber du würdest schon sagen, Trends sind schon sind gewissermaßen ein Motor für das, was wir konsumieren.
Absolut. Also ich würde behaupten, dass man sich dem gar nicht entziehen kann. Ne? Das ist ja etwas auch oft, dass man ja plötzlich feststellt, dass einem eine gewisse Farbe gefällt, die einem früher nicht so gefallen hat und man kann das gar nicht so richtig erklären, warum die einem plötzlich gefällt und
so
oft ist es
unterbewusst reingesickert.
Ja, man nimmt Dinge so unterbewusst auf und wahr und wenn man forscht, also was dazu führt, dass wir Dinge als schön empfinden, dann gibt es so ein paar ganz wenige evolutionär bedingte Faktoren. Aber darüber hinaus lässt sich das nur sehr schwer erklären, warum wir, was wir schön finden, was wir nicht schön finden. Und der stärkste Faktor dabei ist das sogenannte Mere Exposure. Also das heißt, das bloße Ausgesetztsein, also das heißt, je öfter wir Dinge sehen und desto schöner erscheinen sie uns. So sind wir und das ist nichts, was bewusst stattfindet, sondern was unbewusst auch oft stattfindet. Diese Dinge, die wir im Augenwinkel, im Vorbeigehen wahrnehmen. Aber natürlich hast du recht, solche Trends sind ein ganz starker Motor für Konsum und machen uns auch Lust, neue Dinge zu kaufen und vor allem dann auch, das Tückische daran ist ja auch, dass es immer so ganze Stilwelten sind. Ja, also das heißt, wenn jetzt, sagen wir, der skandinavische Einrichtungsstil populär wird, dann wollen wir ja nicht nur eine Duftkerze haben, dann macht uns das eigentlich Lust, unsere ganze Wohnung komplett neu einzurichten, alles rauszuschmeißen und alles komplett neu zu machen. Und auch bei der Kleidung ist es genauso, da haben wir dann auch gleich Lust, unseren ganzen alten Kleiderschrank wegzuwerfen und uns komplett neu zu erfinden. Wobei man natürlich sagen muss, dass das ist ja jetzt nicht nur etwas, was natürlich von der Industrie ausgeht, aber auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen befriedigt, nämlich stimuliert zu werden oder auch unterhalten zu werden, weil wir langweilen uns ja auch sehr schnell. Mhm. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass wenn wir Dinge sehen oder Dinge uns begegnen, die unseren Erwartungen entsprechen, dass dann unser Gehirn inaktiv bleibt. Das heißt, also es ist eigentlich ein sehr langweiliger, so stumpfer, gehirntoter Zustand, wenn wir keine neuen Reize bekommen, keine neuen ästhetischen, stilistischen oder auch keine neuen Trendreize. Und insofern, ja, entspricht es auch einem Grundbedürfnis, über Trends, über neue Entwicklungen auch stimuliert zu werden.
Wir sind gleich zurück.
Velo-Enthusiasten kommen bei Twernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meetbikes und der Begleitbus von Twernbold sind immer dabei. Twernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
Karl, du hast ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Konsum. Und eine Sache, auf die ich gerne eingehen würde, über die du auch in deinem Buch schreibst, ist die Rolle von Social Media. Wir haben jetzt über TikTok schon mal kurz gesprochen. Und ich fand das eben ganz interessant, weil, also einerseits ist es ja jetzt wahrscheinlich auch irgendwie involviert in diesen Motor, der irgendwie dafür sorgt, dass Trends sich verbreiten. Und dann gibt es auch wieder eine Anknüpfung zu dieser Gruppenzugehörigkeit, die wir damit vielleicht ausdrücken wollen und die man dann so broadcasten kann an wahnsinnig viele Menschen auf dem ganzen Globus.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass die Digitalisierung auch auf Social Media eben unseren Konsum nochmal enorm befeuert, also durch verschiedenste Mechanismen eigentlich. Einerseits ist es natürlich so, dass wir für unseren Konsum ein viel, viel größeres Publikum haben. Also das betrifft jetzt nicht nur die gängigen Statussymbole, die man schon vor der Digitalisierung kannte, also wie Autos, Kleidung und so weiter, sondern wir können ja auch Aspekte unseres Konsums jetzt wie du sagst, der Weltöffentlichkeit zugänglich machen durch Social Media, die früher nur im Privaten stattgefunden haben, also typisches und klischeehaftes Beispiel natürlich das Frühstück, ja, sei es der genau, ja. Avocado-Toast oder der Oatmeal-Matcha-Latte oder was auch immer, oder die hübsch angerichtete Bowl, wo oben so ein Streifen Superfood drauf garniert ist, alles. Mhm. Und kaum jemand von uns kann der Versuchung widerstehen, dass zumindest vermeintlich beiläufig ins Bild zu rücken, also die Handtasche, die Sonnenbrille, die Sneaker und so weiter. Und das aber wiederum löst in unserer Peergruppe auch eine Kettenreaktion aus. Also wir stimulieren dadurch natürlich auch den Konsum der anderen. Und im Extremfall entsteht dadurch auch sogar so eine Dynamik, die wir jetzt von Influencern oder von Influencer-Superstars wie den Kardashians oder so kennen, dass für uns als Betrachter eigentlich nicht mehr so richtig zu unterscheiden ist, wie sind die eigentlich dahin gekommen? Haben die diesen fantastischen Lifestyle, weil sie so reich und erfolgreich sind? Oder sind sie so reich und erfolgreich geworden, weil sie diesen Lifestyle gepflegt haben? Mhm. Und dadurch hat sich eigentlich auch in unserer ganzen Gesellschaft und gerade bei jüngeren Generationen so eine Fake-it-till-you-make-it-Mentalität etabliert, wo man so denkt, okay,
Ich kann auch
Influencer werden und auch das ist ja auch so ein bisschen, was einem diese Coaches vermitteln, so dass mit der Attitüde des Erfolgs.
Genau, du kannst es manifestieren, deinen Erfolg.
Genau, der Erfolg von alleine kommt. Das wäre ja auch zunächst einmal mit so Einstiegsstatussymbolen verbunden. Das heißt, ich trete erstmal als ein erfolgreicher Mensch auf, dazu gehören auch gewisse Statussymbole. Und wenn ich das nur lang genug mache, dann kommt der Lamborghini eigentlich schon von alleine um die Ecke. Ja? Und das ist eigentlich interessant, weil es wirklich ja das exakte Gegenteil dessen ist, was vorherige Generationen propagiert haben. Also meine Eltern und auch meine Großeltern haben ja noch vermittelt und waren auch überzeugt davon, dass sozialer Aufstieg eigentlich nur durch Sparsamkeit durch Konsumverzicht möglich ist. Das heißt, man spart und man verkneift sich Dinge und man fährt nicht in Urlaub und man lebt sehr, sehr sparsam und dadurch kann man sich dann irgendwann das Haus leisten und die eigenen Kinder sollen es ja mal besser haben. Und das war ja wirklich das diametrale Gegenteil dessen, was einem jetzt auf Social Media entgegenschlägt, wo einem eigentlich vermittelt wird, also hau raus, ja, konsumier drauf los und der Rest, das ergibt sich dann schon irgendwie, das wird dann schon, ne? Und ja, der soziale Aufstieg kommt eigentlich über das Ausgeben und das Konsumieren.
Ich meine, das wird ja viel kritisiert oder auch, dass diese Peer Pressure dann Druck aufbaut und Menschen eigentlich total unglücklich macht und so. Aber siehst du auch eine positive Seite?
Ja, ich bin ja auch, ich bin totaler Fan von Social Media und ich möchte auch nicht darauf verzichten, aber wir müssen uns halt auch darüber im Klaren sein, was das, also ich glaube, das ist uns insgesamt so eine der überraschendsten und einschneidendsten Erkenntnisse, die ich so bei der Recherche zu meinem Buch hatte, was für soziale Wesen wir sind. Also wir überschätzen einfach permanent unsere Autonomie oder unsere Souveränität und unterschätzen ständig den, wie du sagst, den Einfluss unserer Peergruppe. Wir denken immer, dass unsere Entscheidungen so aus diesem festen, unverrückbaren Kern unserer Persönlichkeit kommt. Aber ja, also die Menschen, die mich umgeben, sind der Maßstab dafür, was ein angemessenes und richtiges Verhalten ist. Und das ist auch lustig, wenn es jetzt um ethischen Konsum geht, ne, dann ist man in so einer bestimmten Bubble sehr schnell dabei, jetzt auf Primark zu zeigen, ja, und zu sagen, okay, hier böse Fast Fashion, ja, und das sind aber dieselben Leute, die dann vielleicht sich mit eigentlich einer völligen Willkür darauf geeinigt haben, dass Uniqlo okay ist, aber Primark nicht okay ist, ja, und wir haben uns einfach in unserer Bubble so, meine Freunde und ich, wir haben uns da, wir können das nicht begründen, aber wir haben uns da so drauf geeinigt, weil wir haben Lust, bei Uniqlo einzukaufen. Bei Primark haben wir eh keine Lust einzukaufen. Und deshalb haben wir das so entschieden. Ja, und das ist, und das kommt nicht aus unseren, das sind keine rationalen Entscheidungen oder begründeten Entscheidungen, das sind keine individuellen Entscheidungen, sondern wir sind, also man könnte es lächerlich finden, man kann es aber auch rührend finden, wie sozial wir sind, also wie stark wir so von unserer Peer-Gruppe so beeinflusst sind und wie wichtig uns deren Urteil ist.
Ja, rührend finden, ja, das ist ein schöner Gedanke, finde ich. Karl, du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange in der Modeindustrie. Du hattest auch früher mal ein Modelabel namens Firma Berlin.
Ja.
Das 17 Jahre
existiert. 17 Jahre lang, ja. Wir hatten, das war kein Riesenunternehmen, aber wir hatten irgendwie 6 eigene Läden. Es gab eine Kosmetiklizenz, einen Online-Shop und es hat immerhin 17 Jahre, ja, gut funktioniert.
Und dann?
Das Problem war eigentlich, dass wenn ich sage, wir hatten 6 eigene Läden, dann war das trotzdem ein kleiner Teil unseres Umsatzes. Und der Hauptteil unseres Umsatzes wurde durch das sogenannte Großhandelsgeschäft gemacht. Das heißt, wir haben an Multimarken-Boutiquen verkauft und die haben das an den Mann oder an die Frau gebracht. Und diese unabhängigen Händler, die wir so von früher kennen, die verschiedene Marken einkaufen und dann weiterverkaufen, die verschwinden nach und nach. Also der Fachbegriff dafür ist Vertikalisierung. Das heißt, wir haben es auch in unserem Stadtbild, aber auch online immer mehr mit Angeboten zu tun, die direkt vom Hersteller stammen. Mhm. Das heißt, also von Luxus-Flagship-Stores wie einer Hermes-Boutique bis zu einem IKEA-Einrichtungshaus. Und das war eigentlich der Grund, weshalb wir dann unsere Marke aufgegeben haben, weil der Endverbraucher wollte die Sachen immer noch, aber der Einzelhandel, der unabhängige Einzelhandel als Mittelsmann zwischen uns und dem Verbraucher ist weggebrochen.
Wie war das für dich?
Ja, das ist natürlich so ein, wenn man das 17 Jahre lang gemacht hat, das hat natürlich nicht nur eine geschäftliche Seite, sondern das ist eine sehr emotionale Sache oder diese eigene Marke, das war auch natürlich so ein Herzensprojekt, wobei ich sagen muss, dass ich das jetzt also erstaunlich wenig vermisse. Aber dieses Buch, ja, das Buch war auch so ein bisschen, ist auch ein bisschen aus dem Bedürfnis entstanden, zu verstehen, was eigentlich so in den letzten Jahrzehnten passiert ist, wie sich die Branche verändert hat und warum diese Branche jetzt eigentlich gar nicht mehr wiederzuerkennen ist und auch in der Bewertung. Ja, das ist ja auch, als ich mich als junger Mensch dazu entschieden habe, in dieser Branche zu arbeiten, war das etwas sehr Glanzvolles und Schickes und womit man auf Partys angeben konnte, wenn man in der Modebranche arbeitet. Das hat sich ja in zumindest in bestimmten Kreisen vielleicht auch so um 180 Grad gedreht, dass
ja?
die Modebranche ja zu Recht, muss man ja leider auch sagen, in den Fokus der Kritik geraten ist, also wenn es um Nachhaltigkeit und Fairness geht.
Mhm.
Ja, und ich denke, in dem Buch ging es für mich um etwas, worum es ja, glaube ich, auch für uns alle geht. Also ein bisschen um die Frage nach, um es mal mit Adorno zu sagen, nach dem richtigen Leben im Falschen. Ja, von dem Adorno ja behauptet, dass es das nicht gibt. Aber irgendwie suchen wir es ja doch alle. Wir wollen ja auch diesen Komfort nicht aufgeben und wollen auch diese Annehmlichkeiten und auch diese Freuden, die uns unser Wohlstand bereitet, nicht ungern aufgeben. Aber wir wissen natürlich, dass wir so nicht weitermachen können und sollten, wie wir das in den letzten Jahrzehnten gemacht haben.
Eben, ja. Also in deinem Buch gehst du auch einigermaßen hart ins Gericht mit dem Konsum und mit diversen Branchen, würde ich mal sagen. Wie geht's dir denn damit?
Ja, also Kleidung bleibt für mich wichtig und ich möchte da auch nicht darauf verzichten, mir schöne Kleidung zu kaufen und so weiter. Und trotzdem ist es so ein Weg auch zu, also mir ging es bei der Recherche und auch beim Schreiben des Buches ähnlich, wie es mir gespiegelt wird, wie es dem Leser geht, dass es natürlich ganz viele Dinge gibt, die man grundsätzlich so weiß oder mal gehört hat, aber dass es nochmal was ganz anderes ist, wenn man die sich wirklich in aller Breite und Tiefe bewusst macht und so ein bisschen einsinken lässt und dass es einem dann auch leichter fällt, bestimmte Dinge zu ändern im eigenen Verhalten. Und das ist auch nicht so, dass ich da jetzt so eine Vollbremsung hingelegt habe, was meinen eigenen Konsum an, sondern es ist eigentlich so ein langsamer Prozess, wo man eigentlich so versucht, so kleine Dinge zu verbessern. Und ich denke, es ist auch nicht so ein Buch, wo jetzt so 200 Seiten lang von der Kanzel gepredigt wird, dass es so nicht weitergeht. Es geht eigentlich auch darum, viel zu erklären einfach und so bewusst zu machen und auch einfach zu verstehen, wie wir so ticken als Menschen in Bezug auf unseren Konsum. Und weil, ich meine, jetzt einfach zu sagen, dass es so nicht weitergeht, dafür braucht man nicht 200 Seiten. Es ist aber auch, ich glaube, es ist, ohne da jetzt spaßbefreit oder freudlos zu klingen, ich glaube, es gibt trotzdem auch in unserer Gesellschaft nach wie vor so eine Tendenz, das zu verharmlosen. Ja, und,
ja oder zu sagen, so ja, nachhaltiger Konsum oder dann, es geht auch anders und dann hat man irgendwie so ein Trostpflaster und man kann sich...
Ja, das, genau. Und aber auch so, wenn wir jetzt unseren Überkonsum, ne, wenn wir sagen, so jetzt, wir reden da so drüber, als ob das so eine, ach, so eine sympathische... kleine Schwäche wäre, so, jetzt wollte mir doch nicht noch ein paar Schuhe kaufen. Also so, das klingt so wie, ich wollte doch nur einen Keks essen und jetzt habe ich doch zwei gegessen. Die sind aber auch lecker und so. Aber wenn man das so global betrachtet, dann muss man vielleicht doch sagen, ja, es ist eigentlich doch nicht so harmlos. Also für unsere Psyche nicht. Wenn man guckt, nur wie das auch so Studien zeigen, dass es einen eigentlich langfristig alles andere als happy macht. Und aber auch für die Umwelt nicht, für die Leute, die unseren Überkonsum so am anderen Ende der Welt möglich machen müssen. Also auf ganz vielen Ebenen ist es eigentlich nicht so harmlos.
Die Modebranche steht in der Kritik, eine besonders schmutzige Industrie zu sein. In etlichen Artikeln und auf Online-Portalen geistert schon seit Jahren die Behauptung herum, sie trage nach der Erdölindustrie am zweitmeisten zur Umweltverschmutzung bei. Doch diese Aussage muss man wohl als Fake News bezeichnen. Die New York Times hat versucht, die Quelle dieser Statistik ausfindig zu machen, ohne Erfolg. Wie schmutzig die Modeindustrie wirklich ist, ist nämlich gar nicht so einfach zu beantworten. Schließlich handelt es sich um ein komplexes Netz aus Wertschöpfungsketten und an vielen Stellen fehlen schlichtweg die Daten dafür. Was nicht heißt, dass die Modeindustrie ökologisch unproblematisch ist. Im Gegenteil. Unser Konsum steigt und steigt. In den USA zum Beispiel wurde im Jahr 2018 neunmal so viel Kleidung gekauft wie 1960. Da stellt sich schon die Frage, muss das sein? Und ist es vor dem Hintergrund überhaupt okay, auf Trends zu reagieren?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil damit hängt ja auch zusammen und das ist die Frage, wie weit man bereit ist, diesen Dingen auch einen kulturellen Wert zuzugestehen. Ja? Also Kleidung, Mode. Und da gehen die Ansichten halt sehr weit auseinander, je nachdem, wie nahe einem das ist. Ne? Also jetzt so kalvinistisch gesprochen, würde man natürlich sagen, das ist alles hoffärtig und überflüssig und eitel. Aber da würde ich dann auch wieder schon vieles verteidigen wollen, weil mir das halt wichtig ist. Und da muss man sich auch so ein bisschen davor hüten, sich selbst zum Maßstab zu erheben. Ne? Das wäre, und zu sagen, okay, jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, für mich hat Musik nicht so eine große Bedeutung. Ja, mir ist es nicht so wichtig. Ich höre nicht viel Musik. Und deshalb habe ich euch hier jetzt mal vorgerechnet, wie viel Strom gespart würde global, wenn wir alle aufhören würden, Musik zu hören. Ja. Also kann ich vorrechnen und dann irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie von den Leuten verlangen, dass sie aufhören, Musik zu hören. Und wenn jetzt jemand hingeht und sagt, irgendwie, ja, das ist doch alles Blödsinn, man braucht doch nur einen grauen Pullover und eine beige Hose und mehr braucht man doch nicht im Leben und so, dann ja, kann für ihn so sein, ja, und deshalb irgendwie plädiere ich auch sehr stark dafür, dass jeder auch für sich selbst so individuell überlegt, ne, so was ist mir wichtig und wo, und da ist zum Beispiel jetzt auch die Generation Z, ne, der wird dann ja oft so Heuchelei vorgeworfen, dass man sagt, ja, hier, ihr seid so, ne, Generation Fridays for Future und geht auf die Straße, aber ihr seid doch diejenigen, ihr konsumiert doppelt so viel Kleidung wie die älteren Generationen im Durchschnitt und ne, was ist eigentlich damit? Und das ist eigentlich, finde ich, ein bisschen ungerecht, weil die Generation Z, die stellt es sehr wohl unter Beweis, dass sie das ernst meinen. Die erbringen sichtbare Opfer, die gehen auf die Straße, die verzichten auf Fleisch. Ja? Obwohl sie weniger Geld haben, spenden sie viel mehr Geld für Umweltprojekte. Die investieren viel mehr Zeit und Energie in diese Dinge. Aber sie sagen eben auch von sich selbst, dass ihnen halt dieser Ausdruck, dieser schnelle, wechselnde Ausdruck ihrer Persönlichkeit über Kleidung halt wichtig ist, ja. Weil sie sind halt da reingewachsen, sie sind nicht nur Digital Natives, sie sind auch Fast Fashion Natives, sie sind die erste Generation, die also die Möglichkeit hatten, sich so vielfältig an und leben das jetzt zum Teil über Secondhand-Kleidung aus. Also und das, finde ich, muss man dann auch respektieren, ja, wenn jemand sagt, okay, ich keine Ahnung, ich liebe Fleisch, ja. Ich möchte einfach manchmal ein Steak essen und dann sagt, okay, dann fahre ich aber vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ich verzichte jetzt irgendwie, mache jetzt irgendwie Inlandsreisen mit dem Zug oder statt mit die früher mit dem Flugzeug, und dass jeder erstmal guckt, wo tut es ihm am wenigsten weh und da den Konsum für sich zu übt, statt jetzt genau sich die Maßstäbe anderer Leute überzuziehen und denen, also versuchen, irgendwie anderen ihn recht zu machen. Mhm.
Karl Tillissen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend. Ich habe sehr viel gelernt.
Ich danke dir.
Das war's für heute mit NZZ Megahertz. Ich bin Jenny Rieger und ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugehört habt. Jetzt haben wir uns in dieser Staffel schon ziemlich viel mit der Gegenwart des Konsums befasst und ein bisschen auch mit der Zukunft des Konsums. Nächste Woche schauen wir mal auf die Geschichte des Konsums. Da ist der Historiker Frank Trentmann zu Gast und wird uns erzählen, wie sich der Konsum in den letzten Jahrhunderten so entwickelt hat. Ich kann nur eins versprechen, es wird auf jeden Fall sehr erhellend. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei und bis dahin wünsche ich eine ganz wunderschöne Woche. Tschüss!